Wunderschönen guten Tag, verehrte Zuhörer und Zuhörerinnen da draußen und willkommen zu einer weiteren Episode von Let's Talk Guitar, dem deutschsprachigen Podcast über die wunderbare Welt der Gitarre und der Musik. Und heute wieder versammelt in den heiligen Hallen der Podcast-Schmiedereien, das bin ich, der Justin Hornbach und der
Fabian Ratzak. Servus an alle Zuhörer da draußen und natürlich Servus Justin.
Hallo, servus Fabian. So, wir sind heute wieder zu zweit in unserem kleinen Kämmerlein hier. Wollen wir heute über ein ganz bestimmtes Thema reden, wo wir mal ein paar Mythen aufdecken wollen, wo wir mal eventuell so ein bisschen plaudern wollen, wie da unser Approach ist. Wir hatten zwar auch schon mal eine Folge mit Martin Miller über ein ähnliches Thema gehabt, aber wir wollten noch mal ein paar andere Aspekte und Problematiken über das Thema improvisieren und generell solieren sprechen, wie wir so ein bisschen Improvisation verbessern, wie wir unsere Solis ein bisschen verbessern können, ein paar Tipps und ein paar Tricks von unserer Seite aus, was da auch so unser Approach ist. Ja, darüber geht's heute in dieser Podcast-Folge. Fabian.
Ja, das ist eine gute Frage. Was macht denn für dich, lass uns doch, wenn wir Thema Solo sind, was macht denn für dich ein gutes Solo aus? Ganz simpel erstmal.
Oh, das ist schon eine sehr gute Frage. Also, auf alle Fälle macht es aus, dass du definitiv mehr als, ich würde mal sagen, 5.000, 6.000 Noten brauchst in dem Solo. Ansonsten ist es kein gutes Solo.
Ja, genau. Das habe ich mir gedacht. Mehr.
Nee, es ist so folgendermaßen. Für mich ist ganz, ganz wichtig Energieaufbau oder das Handeln von Energie und von Spannungen. Im Sinne von, ein Solo sollte eine gute Struktur haben, sollte gut organisiert sein, sollte einen Aufbau haben, eine Geschichte erzählen und nicht einfach irgendwie runtergespielt werden. Das finde ich immer sehr schade, wenn ein Solo kein Hand und Fuß hat, wenn Läufe nicht zu einem Punkt geführt werden, wenn keine Dynamik dadurch entsteht, wenn kein Spannungsaufbau passiert. Und da gibt es so viele tolle Möglichkeiten, wie man genau sowas machen kann, über die werden wir heute reden. Und das finde ich immer sehr schade, wenn halt einfach ein Solo so vor sich hin plätschert und nichts wirklich Eigenes hat. Wenn das nicht passiert, dann catcht mich das von der emotionalen Seite aus auch nicht. Aber wenn ein Solo gut strukturiert ist, wenn das Dynamik hat in Form von Energie, also ich bin ja eh mehr der energetische Fan, also wenn es langsam anfängt, immer ein bisschen schneller wird oder halt dort irgendwie verschiedene Art und Weisen reinbringt, wie es damit spielt. Und wenn du merkst, okay, da hat sich jemand Gedanken gemacht mit Struktur, Aufbau, solche Sachen, dann finde ich das immer sehr, sehr schön an einem guten Solo. Dann sind natürlich solche Dinge wie Technik und so weiter und so fort. Erstmal zweitrangig, die sind nice to have, das ist the cherry on top, wenn das Solo halt dann noch krasse Technik hat und auch gut performt wurde und exekutiert wurde. Exekutiert? Ja, ich glaube, ist das das Wort?
Exekution.
Ja, genau. Ja. Executed. Ich bin im Englischen drin.
Ausgeführt.
Glaub, das ist das
ausgeführt.
Ja, ausgeführt.
Machen wir es auf Deutsch.
Ausgeführt wird, genau. Wenn die Ausführung auch noch eine Eins ist, dann sehr, sehr gut. Aber der Inhalt, der muss natürlich stimmen. Wie sieht es bei dir aus?
Ja, also ich finde in erster Linie, ein gutes Solo macht aus, dass es zum Stück passt. Das finde ich sogar noch viel wichtiger. Ne? Da muss man auch wieder unterscheiden zwischen, sage ich mal, Instrumentalmusik oder Pop- oder Rockmusik. Das heißt, ich würde es hier echt sehr genrespezifisch auch machen. Ne? Ja. Sag mal, klar, wenn du jetzt einen schnellen Metal-Song hast, da willst du jetzt irgendwie natürlich auch Energie haben. Ne? Und da muss Power sein, das muss auch schnell sein, meiner Meinung nach, je nachdem, wie der Song natürlich strukturiert ist. Und in so einer Blues-Nummer macht es keinen Sinn, jetzt unbedingt die wildesten Arpeggios reinzuhauen. Ne? Es sei denn, es ist wirklich sehr genrespezifisch. Aber ich sage, es sollte immer zum Rest des Songs gut passen, sodass das Solo Sinn macht, dass es nicht so nach dem Motto, jetzt kommt ein Solo, sondern eher, das wertet den Song nochmal auf, anstatt ab. Ne? Ja. Das finde ich wichtig.
Und vor allen Dingen, ist ein interessanter Punkt, weil es kommt auf den Song und auf die Struktur des Songs an, weil ich kenne Metal-Songs, wo im Metal, im Song an für sich ganz, ganz viel passiert, ganz schnell, ganz krass und dann das Solo langsam und melodiös ist. Und das
dann macht es wieder also, Sinn, auch weil es dann zusammenarbeitet.
Genau, es ist ein schöner dynamischer Wechsel. Es ist sehr stark beim Album von Obsidius, beim lieben Rafael Trujillo so zum Beispiel, dass der ganz bewusst entschieden hat, okay, wir machen hier so technisch abgefuckte Musik und die Soli sind alle, das sind, ich sag mal in Anführungsstrichen, einfache Soli. Einfache Melodien, die aber interessant sind, langgehaltene Töne, Fusion-mäßiger Approach und das in dem Metal-Kontext sehr geil. Und auch andersrum, was du gerade gesagt hast, mit Blues-Kontext, da fällt mir halt zum Beispiel irgendwie ein.
Der ja, na halt klar. Eine
Blues-Nummer hat und dann mega, ich sag mal, geschmacksvoll die Arpeggios da reinballert. So.
Ja, es kommt wirklich immer so ein bisschen drauf an. Man kann das nicht so. Ja. Aber ich finde, wie du auch schon gesagt hast, der Aufbau ist halt sehr wichtig. Aufbau, Spannung, ja. Dynamik. Ich vergleiche das immer mit einem guten Film. Ne?
Ja, genau.
Ständig
genau.
Nur, ich sag mal, wenn es jetzt technisch sehr anspruchsvoll ist, ist das geil. Aber das hat immer so ein bisschen den Effekt, wenn du es jetzt nur ausschließlich machst, um deine Technik zu demonstrieren, hat es immer so ein bisschen den Effekt wie so ein Trailer.
Ne?
Ja. Also nur die ganzen Highlights und alles drumherum. Mhm.
Showcase. Ist dann,
ja, einfach Showcase.
Nur, wo gezeigt genau. wird,
okay, ja, ja. hey. Das, genauso das andersrum, ich, wenn nicht viel passiert und es nicht wirklich geil ist, ist es halt auch eher so ein bisschen so Entspannungsmusik zum Wegknicken.
Verzeiht, wenn ihr im Hintergrund ein bisschen Geräusche hört. Ich habe heute neue Gitarren bekommen. Das heißt für die Katzen natürlich, sie haben neues Spielzeug, neue, ich sag mal, Kartons, wo sie rein rausspringen können. Das ist dementsprechend macht das auch gewisse Geräusche. Also nicht wundern, wenn ihr im Hintergrund so ein Ruscheln und Rauscheln und keine Ahnung was hört. Ja, kommen wir nochmal zurück zu den Soli und nachher vor allem zu dem Improvisieren. Weil ich finde, einer der größten Mythen in der Improvisation ist, dass man eine Improvisation, ich sag mal in Anführungsstrichen, nicht trainieren kann. Dass eine Improvisation dadurch passiert, dass man einen Backing-Track anmacht oder sich mit Leuten zum Jam trifft und einfach spielt. Aber so verbessert man keine Improvisation, sondern Improvisation kannst du ganz didaktisch und fachmethodisch herangehen und auch, ich sag mal, ganz bewusste Parts einer Improvisation verbessern. Ich sag immer, Improvisation ist der Spiegel deines unterbewussten Spielens. Und was du nie aufs Unterbewusstsein trainiert hast, das richtig. Kann dann auch in der Improvisation nicht wiedergespiegelt werden. Was würdest du denn sagen aus deiner Erfahrung als Pädagoge in den letzten Jahren? Wo war denn immer so die meiste Anlaufstelle beim Solieren und Improvisieren bei deinen Schülern? Wo ist so das meiste, wo du gesagt hast, da müssen wir rangehen? Oder was ganz oft vorkommt, wo du sagst, okay, hier an dem Punkt muss man arbeiten.
Ja, also ich glaube, das größte Thema ist immer Rhythmik. Merkst du ja auch bei mir selber. Das ist so die größte Fallmauer oder wie man immer das auch nennen mag. Ja. Weil ich sag mal, du kannst ja, wenn jetzt jemand sagt, okay, ich möchte besser improvisieren, hier ist ein Song, über den möchte ich spielen, sondern improvisiert er darüber, sage ich mal. Und wenn jetzt jemand Anfänger ist, dann meistens halt mit einfachen pentatonischen Ideen, aber die können auch richtig geil sein, wenn der Rhythmus gut ist. Ne?
Ja, klar.
Und dann allein der Rhythmus, dass man dann sagt, okay, du übst jetzt tatsächlich vielleicht mal nur halbe Noten zu spielen, mal für ein paar Minuten, um das zu kontrollieren. Weil ich glaube, wichtig ist halt auch diese Kontrolle über die verschiedenen Rhythmen.
Genau. Ne?
Das ist das Entscheidende.
Ja, ja. Also ich fand das ganz interessant, ich habe ja mal auf meinem YouTube-Kanal ein Interview mit dem Jack Gardiner geführt, der ja auch ein ganz, ganz grandioser Improvisations-Guy ist. Und er hat gesagt, der hat halt den Vorteil, weil ich habe ihn gefragt, warum klingen deine Improvisationen immer so cool? Was ist da dein Secret, dass das immer so gut klingt? Und da hat er natürlich auch gesagt, Moment, ich finde gar nicht, dass die immer cool klingen. Natürlich, er sieht das immer von einer anderen Perspektive aus. Aber er hat gemeint, er glaubt, sein großer Vorteil ist, dass er schon mit einem sehr rhythmischen, ich sag mal, Talent, in Anführungsstrichen, schwieriges Wort, ich weiß, aber geboren ist, dass er immer schon schnell Rhythmus gut verstanden hat und Rhythmus gut kontrollieren konnte. Und dass damals, als er Unterricht bei Rick Graham hatte, Rick ihm gesagt hatte, hey du, mit der Melodie und so, du kommst manchmal auf merkwürdigen Tönen raus, aber es klingt immer geil, weil du halt immer voll im Packet bist, weil du halt immer mega gut im Timing drin bist. Und du, Rhythmus, gutes Timinggefühl kann vieles, was in der Melodie oder auch in den Skills auf technischer Natur fehlt, wieder gut machen, weil du halt, wenn der Rhythmus stimmt, das ist schon mal halbe Miete. Das ist generell in der Musik so. Wenn der Rhythmus funktioniert, dann sind andere, ich sag mal, Fehler eher verziehen, als wenn der Rhythmus nicht stimmt. So. Es ist genauso wie in der Rhythmusgitarre ja auch. Du kannst mal gerne einen Akkord daneben greifen oder mal einen Barré-Chord nicht richtig sauber greifen, aber wenn dein Strumming gut ist, dann merkt das keiner. Also dann juckt es keine Sau.
So. Ich meine, du kannst es ja direkt schon sehen, auch jetzt jemand, der, sag ich mal, jetzt ein Jahr Gitarre spielt, also nur Anfänger ist, und der begleitet einen Song mit derselben Rhythmik wie jetzt, sag ich mal, jemand, der 20, 30 Jahre Gitarre spielt. Dann ist ein Unterschied Tag und Nacht, obwohl die denselben Song spielen, aber weil das Timing halt ein ganz anderes ist. Ne?
Ja.
Ganz anderes Bewusstsein. Und das.
Ihr habt es jetzt halt gerade eben schon mal kurz gehört. Wir haben unsere Gitarren tatsächlich angeschlossen, weil wir eventuell ein paar Beispiele auch zeigen wollen.
Genau.
Wir hoffen, dass das alles soweit funktioniert hier. Aber dann komme ich doch mal zur ersten Sache, Fabian, weil ich habe das gemerkt, als wir gejammt haben beim lieben Horst Keller. Da Rhythmik ist auch, oder die Kontrolle über den Rhythmus ist auch in der Improvisation immer noch so meine größere Schwachstelle, wo ich merke, okay, fliege ich gerne schnell raus oder ich werde schnell, sehr gerne schnell unsicher, wenn ich merke, oh, eine Line hat jetzt nicht richtig auf der 1 angefangen, wo ich es eigentlich anfangen wollte, oder war irgendwie so ein bisschen wischiwaschi daneben. Weißt du, man merkt dann, man hat die Kontrolle nicht über dem, was man da tut. Was sind denn so deine Übungen oder Herangehensweisen, wenn es darum geht, Rhythmik in der Improvisation zu verbessern?
Das Erste, was ich machen würde, ich würde mir zum Beispiel irgendwie ein Schlagzeug, eine Schlagzeugspur oder einen Drumloop suchen und dann halt ganz bewusst bestimmte Rhythmen anspielen und wirklich eine längere Zeit üben, auch ganze Noten. Ganz wichtig, auch wenn man denkt, ja toll, spiele ich eine Note pro Takt, aber die Note muss wirklich ausklingen, die muss klingen wie eine ganze Note, dasselbe bei halben Noten, bei Vierteln, und das würde ich eigentlich im Grunde genommen ganz simpel über so ein One-Chord, ich bin großer Freund von One-Chord-Vamps, ein Akkord, damit man da nicht so viel Information hat, am besten sogar nur ein Pedal-Tone, damit du da, sag ich mal, vom Tonmaterial her relativ flexibel bist und dann halt versuchst wirklich nur auf die Rhythmik zu achten, ne? Tatsächlich ganz... ganz entspannt. Ich glaube, das hat mir und hilft mir am meisten, wenn ich das erstmal so angehe. Das heißt wirklich, sage, okay, ich spiele jetzt mal nur, auch wenn es nur Viertelnoten sind, aber ich versuche mal wirklich über eine Minute auch mit Viertelnoten umgehen zu können. Das heißt zum Beispiel auch on the spot sozusagen improvisieren. Das heißt, irgendwas Interessantes auch zu gestalten. Ne?
Ja.
Und hinterher ist es dann die Kombination, dass man sagt, okay, ich nehme jetzt mal eine Viertel und eine Achtel und dann eine Pause. Mhm. Und dann baue ich mir so kurze Elemente und damit versuche ich erstmal ein bisschen Musik zu machen.
Ja,
wenn es dann nicht gut klingt, dann bin ich verantwortlich dafür, weil die Notenwerte machen schon Sinn.
Ne? Das ist ein guter Punkt, was du gesagt hast, lass die Noten ausklingen. Das ist auch etwas, was ich in der Uni irgendwie gecheckt habe, als ich dann mal mit Geigern oder mit Bläsern zusammengespielt habe, weil die trainieren ganz genau, dass zum Beispiel eine Achtelnote auch wirklich eine Achtelnote ist und eine Viertelnote wirklich eine Viertelnote ist und nicht irgendwie eine Viertelnote, eine Achtelnote und eine Achtelpause ist. Wir Gitarristen, wir vergessen das schnell. Das habe ich dann gemerkt bei so Unisono-Passagen, wo ich selber dann bei Achtelnoten oder ich sollte eine Viertelnote spielen und ich war viel früher fertig als die anderen, weil ich die halt nicht ausklingen haben lassen, so, weil ich daraus nicht wirklich eine Viertelnote gemacht habe. Bei anderen Instrumenten wird da viel mehr Wert drauf gelegt. Bei uns Gitarren sollte da auch mehr Wert drauf gelegt werden, dass man wirklich weiß, okay, spiele ich jetzt gerade wirklich Viertel oder spiele ich punktierte Achtel und eine Sechzehntel Pause aus Versehen?
Dasselbe ist übrigens, womit ich eher so Schwierigkeiten habe, mit diesen technischen Sachen, wo du dann deutlich versierter bist. Gerade beim Picken ist es ja auch so, du sollst ja, wenn du eine Sechzehntel Note hast, die auch nicht länger klingen lassen, weil dadurch hast du vielleicht unsynchrone Hände. Ne? Damit fängt es ja auch schon mal an. Rechts und links und das genauso zu üben, dass man halt die kurzen Werte auch wirklich in der bestimmten Zeit spielt, ne? Mit den richtigen Abständen. Also, da spricht man dann wieder so ein bisschen über Mikro-Timing. Und deswegen, je besser du die, ich sag mal, die normalen Notenwerte beherrschst, im guten, von mir aus auch langsamen Tempo, 60, und da wirklich versuchst, so gut wie möglich zu spielen, musst du es aber auch andersrum in den schnellen Tempi halt von der anderen Sichtweise üben.
Ne? Ja, genau. Also generell, man kann sagen, bei einer Improvisation, das ist ähnlich wie mit dem Sprechen, das ist ähnlich wie mit anderen, oder ich vergleiche das auch ganz gerne mit einer Improvisation wie mit Martial Arts zum Beispiel. Ich habe ja mal eine Zeit lang Taekwondo gemacht, bis zum gelben Gurt tatsächlich,
also
ich glaube anderthalb Jahre oder so. Aber ein Freund von mir macht sehr, sehr viel Taekwondo und ist da auch bei Turnieren und so unterwegs, und ich habe letztens mit ihm mal darüber gesprochen, und im Martial Arts zum Beispiel ist es so, dass du deine Schläge und deine Tritte oft auch ganz langsam trainierst, wie so ein Tanz. Mhm. Wirklich, du hast im Taekwondo hast du zum Beispiel die sogenannten Pomsen. Das ist so eine Art Tanz, eine ganz langsame Ausführung von Schlägen und Tritten, die aber ganz genau geplant sind. Das ist dafür da, dass du dann halt einfach die Kontrolle in der Situation des Kampfes hast und dann unterbewusst oder schnell entscheiden kannst, ich nehme jetzt den Schlag oder ich reagiere jetzt so auf seinen Tritt oder ich nehme den Tritt. Und dasselbe ist bei der Gitarre. Sich hinzusetzen und einfach Backing-Track anmachen, improvisieren, verbessert keine Improvisation, sondern was eine Improvisation verbessert, ist Backing-Track anmachen und sich zum Beispiel ein Ziel setzen. Sagen, okay, ich habe jetzt hier dieses eine Lick. Ich versuche jetzt mit dem einen Lick 3 Minuten lang mal was Gutes zu machen. So, und wirklich eine Kontrolle über dieses eine Lick zu bekommen, dass ich ganz genau weiß, wo und wie ich das anwende. Oder ich versuche diesen Parameter jetzt mal ganz bewusst zu trainieren in Form von einer Improvisation. Das heißt, wie du gerade gesagt hast, 3 Minuten lang ganze Noten spielen, 3 Minuten lang Viertelnoten spielen. Dass man so diese einzelnen Parameter, die letzten Endes unser Unterbewusstes spielen, beherrscht, auch einzeln trainiert und dadurch automatisch seine Improvisation trainiert. Weil das ist, wie gesagt, glaube ich, so ein ganz, ganz, ganz klassischer, typischer, ich sag mal Anführungsstrichen, Anfängerfehler, dass man diesen Narrativen, diesen Glauben hat, okay, Improvisation trainieren bedeutet, ich mache Backing-Track an und spiele halt einfach.
Nee. Ja, das macht keinen Sinn. Das ist ja genauso wie das Griffbrett üben. Das kannst du ja super verbinden auch. Ne?
Ja.
Wenn du zum Beispiel über Changes übst, dass du sagst, okay, ich nehme nur ganze Noten, ich habe noch ein bisschen Zeit. Ne?
Ja.
Aber dann machst du halt diese Scale-Exercise, wo du dann auf dem Wechsel halt genau weißt, okay, da ist eine ganze Note, habe ich Zeit. Aber welcher Ton würde jetzt theoretisch kommen über den nächsten Akkord, der eigentlich nicht in der Tonleiter ist? Und wenn du solche Sachen übst, geht das ja in diese passiven Skills auch über.
Ja.
Und dann kommt der Moment, wo du vielleicht nicht mehr so viel nachdenken musst, sondern dir mehr Gedanken machst, wie phrasiere ich den Ton? Ne? Was ist jetzt gute Phrasierung? Nutze ich Hammer-on-Slide, Bending und so weiter und so fort. Ne?
Ja.
Dann kann man sich vielleicht auch auf diese Elemente so ein bisschen konzentrieren. Da das übrigens ist ganz auch gut.
Ja,
sorry, bei. Gerade wenn du jetzt zum Beispiel so ganze Noten, ich habe es bei Schülern beobachtet, die sagen dann ganze Noten, okay, und schlagen den Ton dann so an. Okay, dass jetzt so keine gute Musik entstehen kann, ist klar. Aber überleg doch vielleicht machst du einen Slide, so eine Grace Note, dass du kurz vorher anschlägst, Bending und so weiter. Nicht bei jedem Ton, aber dass du dann halt versuchst, mit den ganzen Noten zu arbeiten. Und das kannst du dann sehr gut formen, wenn du es ein paar Minuten machst. Von mir aus am Anfang nur den Ton ganz random anschlagen, genau auf den Punkt, aufs Timing achten und dann hinterher, okay, wie kann ich das Ganze ein bisschen musikalischer machen? Ne?
Ja. Ich finde das ganz gut, die Erklärung mit den aktiven und den passiven Skills, dass wir versuchen wollen, aus allen aktiven Skills irgendwann passive Skills zu machen, dass wir nicht mehr über die nachdenken müssen, weil letztens auf der Bühne sollte dann der Kopf auch aus sein. Mhm. Also beziehungsweise der Kopf sollte an sein und man sollte sich überlegen, ah, oh, das ist aber ein hübsches Schneckchen da an der ersten Reihe. Ja, ne, wobei, wenn wir mal realistisch sind, nein, ist das eher, oder? Das ist ein hübscher Typ da an der ersten Reihe.
Oh, guck dir mal, was der für einen schönen Bart hat.
Naja, dieser Plauze. Ja, wir haben. Nee, aber genau, dass wir mehr und mehr unser Skillset ins Passive bringen, anstatt im Aktiven zu haben, wo wir ständig drüber nachdenken müssen. So, also wie bei den Rollenspielen. Fabian ist ja jetzt mittlerweile auch in Elden Ring und so
auf angekommen. Auf jeden Fall. Da wollen mittlerweile wieder, Schlacht um Mittelerde, aber wie heißt das Spiel nochmal?
Ah, ach so, ja, so. Nicht Schlacht, nee. Du meinst hier Mordor's Schatt, ach ja.
Ja, das doch, genau. Zum dritten Mal übrigens.
Okay. Aber da hast du ja auch, in Rollenspielen hast du ja auch immer deine aktiven Skills und deine passiven Skills. Und wir wollen versuchen, in der Improvisation die passiven Skills, die halt immer abrufbereit sind, dass wir das halt haben, ja. Und dasselbe ist es halt auch mit der Technik. So, warum übe ich so viel Technik auch? Weil ich halt in der Lage sein möchte, einfach in so gut wie jeder Situation einen schnellen, guten Lauf hinzukriegen.
Genau, so. Auch das muss man
und dann mache ich. Dann mache ich auch nur genau das, dass ich mir einen Backing-Track anmache und sage, okay, ich habe jetzt einen ganz bestimmten Lauf, der besteht aus so und so viel Tönen. Lass uns mal, keine Ahnung was, 16. Triolen, kompletten Takt sind, wie viele Töne sind denn das nochmal? 24 Töne? Warte, warte mal.
Musst du dann natürlich planen, ne?
24 Töne, sagen wir mal 24 Töne. Und dann, dass ich zum Beispiel in dem Lauf hingehe und sage, okay, ich trainiere jetzt erstmal, dass ich auf der 1 anfange und auf der nächsten 1 wieder rauskomme, so. Und dann trainiere ich aber mal, dass ich auf der 2 anfange, auf der 2 und anfange.
Das sind zum Beispiel auch gute
Geschichten. Oder, dass ich zum Beispiel mir einen Zielton setze, ich sag mal jetzt zum Beispiel die Terz von einem jeweiligen Akkord und sag, okay, ich möchte vorher immer einen Lauf kreieren, der auf der 2 und anfängt und der immer auf der Terz vom nächsten Akkord endet.
Mhm.
So, dass ich mir halt zum Beispiel einen Start und einen Zielpunkt setze und dann in der Lage sein möchte, dazwischen das halt so gut es geht ausfüllen zu können. Ja.
Ja, das ist super.
Das finde ich. Das ist zum Beispiel für Technik.
Ich glaube, du musst auch, wenn du solche geplanten Läufe spielst, also sogenannte geplante Läufe, du musst die einfach so einstudiert haben, weil ansonsten ist es gut Glück. Ne? Und das auf Glück sollte man bei solchen Dingen, ich meine, es ist auch manchmal gut, einfach mal wirklich komplett auszuschalten, was Neues zu probieren. Aber gerade solche Sachen, die klingen dann etwas holprig, ne? Wenn die dann in die Hose gehen.
Klar.
Nicht so cool.
Was ich ganz gerne dann mache, ist, das ist so ein Tipp, den ich von Martin bekommen habe. Ich glaube, das hat er auch erwähnt, als wir ihn hier mal, weil wir haben ja mal mit Martin eine Folge über Improvisation auch gemacht. Wer die noch nicht gehört hat, auf alle Fälle mal reinhören. Dass man, wenn du zum Beispiel zwei Situationen hast, die eine Situation ist, du improvisierst halt gerade über einen Backing-Track, weil das kann man ja auch ruhig machen. Das ist ja nicht verboten, sich einen Backing-Track anzumachen und drüber zu jammen. Mache ich auch ganz gerne. Aber wenn du merkst, okay, du hast jetzt gerade einen Lick gespielt, das ist neu, das kennst du jetzt nicht so sehr, dass man dann sofort stoppt und sich anschaut, was habe ich jetzt gerade gemacht. Okay, hier habe ich Terz, Quinte und bin dann String Skip auf den Grundton gegangen. Oder hier habe ich die und die Töne ausgespielt. Dass man mal das ins Detail analysiert und dann daraus einen weiteren Schritt macht, zu dem ich gleich kommen möchte. Die zweite Sache ist aber auch, dass wenn ich zum Beispiel improvisiere und ich was mich verspiele und merke, oh, gerade hat was nicht funktioniert, dass ich auch stoppe und analysiere, warum hat das nicht funktioniert. So, sondern dass man halt dann genau direkt anstatt zu sagen, ach, ich spiele jetzt einfach weiter und wird schon irgendwie klappen. Ich meine, man ist ja nicht in der Live-Situation. Ja, in der Live-Situation kannst du nicht hingehen und sagen, stopp. Ihr Band, macht mal kurz. Ich muss kurz gucken, warum das Arpeggio nicht geklappt hat. Das geht da natürlich genau. Nicht.
Komm, stimmt,
aber super. Zu Hause in der Übelsituation geht das natürlich. Das finde ich da auch sehr wertvoll, dass man dann direkt das analytische Auge drauf wirft und guckt, okay, warum hat das jetzt nicht geklappt?
Absolut. Und ich finde auch gerade Thema Improvisation, man sollte vielleicht erstmal, oder es ist eine gute Sache, wenn du in einem bestimmten Bereich improvisieren willst, dass du dir da erstmal vielleicht eins ausdenkst, ich sag mal, ein Solo komponierst, dass du alle Freiheiten nutzt und durch dieses Komponieren werden ja auch noch ganz andere Zellen angestoßen und dadurch kann das die Improvisation auch verbessern, ne? Wenn du viel komponierst, weil Improvisation ist ja Komposition in Echtzeit und wenn du vorher noch nie groß komponiert hast, wird dir das schwerfallen, auch zu improvisieren.
Klar.
Ja, ich muss mal kurz das Mikrofon. Und natürlich auch sehr viel Inspiration, das finde ich auch sehr wichtig, sei es von Gitarristen, sei es von anderen Instrumenten, von bestimmten Songs. Kurze Elemente einfach übernehmen, kurze rhythmische Elemente vielleicht und das versuchen zu üben halt.
Genau. Ganz selektiert. Was mir viel geholfen hatte, deswegen, ich muss mal kurz das Mikrofon weglegen, damit ich gleich die Gitarre benutzen kann. Was mir viel geholfen hatte, ist, ich hatte ja an der Uni mal ein Semester Hauptfach beim Bassisten. Aber ich habe da keinen Bass gelernt, sondern ich habe Bassimprovisation gelernt, weil das nochmal ein deutlich interessanterer Approach ist als wir Gitarristen, weil die ja deutlich limitierter sind mit ihren 4 Saiten. Oder 7, je nachdem, welchen Bassisten man gerade hat. Aber in den meisten Fällen ja 4 Saiten. Und die deutlich strukturierter an Improvisation rangehen müssen, natürlich aufgrund von dieser Limitierung. Okay. Die können halt nicht so rumnudeln, wie wir Gitarristen, sage ich mal. Und da habe ich halt zum Beispiel viel über den Bereich Motivik gelernt. Mhm. Und das ist das, was ich vorhin meinte. Wenn ihr eine Idee habt, die ihr geil findet, die aber neu in der Improvisation ist, stoppt. Jetzt nehmen wir mal an, zum Beispiel, ihr habt über einen D-Dur-Akkord, habt ihr irgendwie so einen Lick gespielt. Irgendwie Terz, Quarte, Oktave jetzt zum Beispiel. Und dann geht hin und überlegt, okay, wie kann ich aus diesem kleinen Motiv, wie kann ich daraus jetzt mehr machen? Wie kann ich das zum Beispiel über andere Akkordfolgen aufbauen? Wenn man jetzt zum Beispiel eine Akkordfolge wie, keine Ahnung, D-Dur, A-Dur, G-Dur hat, was ganz Simples, dass man halt eben schaut, okay, wie kann ich Grundton, was habe ich hier, Terz, Quarte, Grundton?
Okay, jetzt meinst du. Genau. Aber das ist ja, aber so. Die Idee.
Wir müssen ja in der Tonleiter bleiben, also auch natürlich die übermäßige Quarte über den G benutzen. Aber so zum Beispiel, wie kann ich eine Motivik daraus bauen? Wie kann ich eine Motivik immer weiter ausbauen? Solche Sachen hat mir sau viel geholfen, auch in der Improvisation, dass man nicht eine Sache hat, die man ganz oft hat, wenn man anfängt mit Improvisieren. Man spielt einen Lick und dann spielt man das nächste Lied.
Ja,
und dann spielt man die nächste Idee. Und dann spielt man die nächste Idee. Und dann fehlt wieder der rote Faden. Dann fehlt wieder dieser Aufbau und diese Struktur. Scott Henderson hat mal in einem Workshop gesagt, so, wenn du was spielst, worauf du keine folgende Antwort hast oder was du nicht weiter aufbauen kannst, dann spielst du nicht.
Just so, don't play it.
Weil dann fällst du halt in diese Falle, dass du Lick spielst.
Ja, genau.
Dann irgendwas anderes. Also mal, kann ja auch als Call and Response gut funktionieren, klar, wenn man es kontrollieren kann, so ist es nicht. Aber es ist natürlich ganz, ganz klassischer Fehler. Man spielt einen Lick, dann spielt man was anderes, dann spielt man wieder was komplett anderes und wieder was komplett anderes. Dass man das so ein bisschen avoidet.
Ja, genau. Oder dass du halt denselben Rhythmus wieder nimmst, dass du irgendwie...
Ja.
Moment. Dass du da dann halt weiterführst. Ne,
Motivik kann ja auf einer melodischen Ebene, aber auch auf einer rhythmischen Ebene ja stattfinden. Genau, ja. 100%.
Ja. Genau, das finde ich wichtig und das kannst du auch halt auch super gut üben. Selbst wenn du jetzt sagst, okay, über die Changes ist mir das jetzt noch zu schwer, dass du es erstmal auf einem Akkord eine längere Zeit
übst. Genau, aber halt über die Tonleiter.
Ja, na klar, natürlich.
Ja, zum Beispiel, natürlich. Man kann es da auch immer, wenn man merkt, okay, oh, jetzt ist gerade ein Es gibt einen Punkt, einen Parameter, der mir jetzt gerade zu schwer ist, wie, okay, das sind jetzt zu viele Akkordwechsel, dann macht es euch da ruhig einfacher. So ist es ja nicht. Wichtig ist, dass ihr den Grundkernelement von dieser Melodie findet und daraus mehr aufbauen könnt und mehr machen könnt. Ja. Mhm. Was ich auch immer schön finde, ein Tipp, den ich bekommen hatte in der Uni oder ein Approach, den ich echt gerne benutze, wenn es generell um Aufbau und Struktur in einem Solo geht, weil es jetzt wirklich mal um kompletten Aufbau geht, ist, ich nehme mir zur Übung zum Beispiel jetzt einen Backing-Track, wo ich weiß, ich sag mal, da gibt es vier Durchläufe. Vier Durchläufe je, sagen wir mal, 8 Takte oder so. Und dann nehme ich mir ein Blatt Papier und zeichne mir quasi ein Koordinatenkreuz auf, was diese vier Durchläufe repräsentiert. Und dann mache ich mir quasi wie einen Spannungsbogen, baue ich mir rein. Dass ich halt zum Beispiel sage, jetzt muss ich aufpassen, weil Y-Achse war die, die horizontal war und X-Achse war die, die vertikal war, oder? Korrigiert mich, wenn ich falsch
anders? Ja, kann sein. Mathe war auch nie meins.
Ich bin da auch raus. Hier geht es ja auch nicht. Wir sind ja auch nicht im Mathe-Podcast hier. Wir sind ja im
zum Glück nicht.
Auf alle Fälle, dass du in der vertikalen, also das, was von oben nach unten gehst, in deiner Zeichnung, deinem Graphen, hast du die Spannung. Also je weiter oben deine Linie ist, desto spannungsreicher ist es. Wie sich das äußert, werde ich gleich noch zu kommen. Und von links nach rechts hast du quasi den Zeitspann. Also fängst ganz am Anfang ist quasi Anfang des ersten Durchlaufs und dann am Ende ist die letzte Note vom letzten.
Und das Geile ist, du kannst ja wirklich so mehrere Diagramme machen und das ganz gezielt üben. Dass du sagst, okay, die Steigerung muss ja nicht nur rhythmisch sein, kann ja auch harmonisch, dass du disharmonische Sachen mit drin hast oder bestimmte Intervalle.
Genau, worauf ich hinaus wollte, ist, dass zum einen, du kannst ganz viele verschiedene Diagramme machen. Du kannst so ein bisschen, im Film gibt es zum Beispiel auch so einen Spannungsbogen, zum Beispiel ganz, James Bond ist so ein ganz bestimmtes Thema. James Bond beginnt wohl immer mit einer Explosion. Also jetzt nicht eine Explosion, aber halt mit immer was Spannungsreichem. Irgendwas passiert immer am Anfang von James Bond. Verfolgungsjagd, Schießerei, Explosion, der Bösewicht macht was, geht dann ein bisschen runter und baut sich dann wieder auf. Und so mache ich dann auch ganz gerne mein Solo, dass ich mit was Spannungsreichem anfange, das runterbaue und dann wieder zu einem Höhepunkt aufbaue. Oder man fängt ganz unten an und baut über das komplette Solo was auf. Oder man macht ganz random was rein. Und genau, wie du gesagt hast, das kann man mit verschiedenen Parametern üben. Das kann man mal machen mit, okay, der Graph soll jetzt die Dichte der Noten darstellen. Das heißt, wenn was ganz oben ist in der Vertikalen, dann sind das ganz viele Noten. Und wenn das nach unten geht, dann sind es wenige Noten. Mhm. Man kann es mit Dynamik machen, mit Lautstärke. Was ganz oben ist, ist ganz laut, wird leiser, wird wieder lauter. Man kann es mit, ich sag mal, spannungsreichen, harmonischen Strukturen machen. Was ganz oben ist in der Linie, ist dann outside gespielt. Ganz viele Noten reinbringen, die nicht zur Tonleiter gehören. Und wenn es runtergeht, gehen wir wieder ein bisschen mehr tonaler rein. Da kannst du mit jedem Parameter kannst du damit spielen.
Und das Geile ist, du kannst sehr kreativ damit werden. Du könntest ja auch zum Beispiel sagen, du willst bestimmte Charaktere einfach darstellen. Nimm mal irgendeinen Charakter, den du sagst, Terminator oder was weiß ich. Und dass du dir dann vorstellst, wie kriege ich den jetzt, wie kriege ich das hin?
Ey, das ist eine gute Idee.
Das ist, das ist ganz Idee. Lustig eigentlich, dass du dir dann vorstellst, okay, oder R2-D2 oder hier. Ja. Keine Ahnung, dass du dann versuchst halt, ist vielleicht ein bisschen sehr abstrakt, aber manchmal kann sowas
echt helfen. Nee, aber hey, warum nicht? Ich meine, mal, wenn diese Folge rauskommt, dann, ich muss kurz mal Plan überlegen, dann kam noch nicht die Folge mit Abi von Reiningshausen raus.
Ah, okay,
das ist dann die danach kommt, glaube ich. Ich glaube ja. Aber vielleicht war die auch schon draußen, aber in der Abi von Reiningshausen-Folgen haben wir ja auch über so abstrakte Strukturen, wie man das Instrument erlernen kann, gesprochen. Aber nee, gute Idee, weil jetzt zum Beispiel, wenn du sagst, okay, wie würde man den Terminator Improvisation darstellen, dann würde ich an was denken, was langsam zwar ist, weil jetzt gerade der T-100 vom Arnold Schwarzenegger 1000. Gespielt ist ja nicht, 1000? Nee, der T-1000
ist der T-1000 ist der andere, stimmt, du hast recht,
Vom zweiten der Bösewicht. Aber zum Beispiel der Arnie Terminator, das ist ja schon jemand, der langsam ist, aber kraftvoll. Und wenn der zuschlägt, dann richtig. Das ist eine langsame Gefahr. Also irgendwas Langsames, aber dann immer wieder ein schnelles Lick reinbringen. Immer pow, 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 pow. Währenddessen so den Terminator 2 T-1000, glaube ich.
Oder T-1000
ist böse. Das ist ja jemand, der rennt, der schnell ist, der immer hinterher ist, der nie aufhört. Das ist dann wie so ständig schnelle Läufe. Das ist eine geile Idee.
Oder auch Verhaltensweisen, ne? Zum Beispiel schüchtern, aufdringlich.
Genau.
Und ich meine, sowas kann man ja auch dann übertragen. Ne? Und das kannst du dann genauso mit einer Tonleiter üben, mit einzelnen Tönen. Und das, also ich glaube, das ist ganz cool.
Da kannst
oder du Tiere, stellst dir ein Tier vor, okay, welches Tier willst du imitieren? Nicht ja, von den Geräuschen, sondern auch von den Verhaltensweisen. Ne?
Genau, dass du halt, also es geht jetzt nicht darum, dass wenn du Katzen imitierst, dass du dann miau, miau
natürlich machst, nicht.
Aber dass du halt das Verhaltensweise, okay, eine Katze ist faul, aber kann auch super schnell sein. Mensch, wo sind meine? Wo sind irgendwie? Na, kommen sie irgendwo? Ich weiß es nicht. Verstecken sich in irgendeiner Kiste. Aber genau, das, doch, da kommt er. Da taucht er auf. Hallo, irgendwie. Das irgendwie halt zum Beispiel ein Verhalten hat, das er immer kommt, wenn man ihn ruft, kann man das ja musikalisch umsetzen, ja. Nee, aber hast du vollkommen recht. Da gibt es ganz, es gibt so viele Möglichkeiten, wie man sich da ausleben kann. Im Instrument wichtig ist halt, dass man sich mal auf eine Sache fokussiert und dass man
Ja, das unbedingt, ja. Aber ich sag mal, das gibt einem ja auch dann immer wieder, weil Improvisation ist ja immer wieder was Neues, Entdecken auch. Und so kannst du ja auch kreativ sein, dass du sagst, okay, du stellst dir das und das Szenario vor und das versuchst du abzubilden. Ne? Natürlich klappt das nicht immer direkt, aber wenn du es bewusst übst, vielleicht hilft das dem Spiel ein bisschen, das Spiel so ein bisschen frischer zu gestalten auch. Ne?
Ja. Das, was ich vorhin gemeint hatte mit dem Grafen zum Beispiel, das sollte man dann zum Beispiel, fange ich dann irgendwann auch an, ohne dass ich mir einen Grafen vormale, aber dass ich in der Lage bin, gedanklich in meinem Kopf ungefähr eine grobe Richtung für mein Solo zu haben und das dann versuchen zu verfolgen und befolgen. Das hat mir damals viel geholfen, als ich dann auf Jam-Sessions in der Uni war. Und dann zum Beispiel hatte ich mal eine Situation, wo ich nach einem Saxophonisten gespielt habe. Und der Saxophonisten hat ein Killer-Solo also wirklich gespielt. Laut, ganz aggressiv, schnell. Weißt du, danach komme ich mit meiner Jazz-Gitarre ohne Verzerrung und dachte mir, okay, ich kann halt jetzt einfach kein, ich muss das Mikro wieder weglegen, ich kann halt jetzt einfach kein whatever Solo spielen, weil ich habe halt keine verzerrte Gitarre, ich habe einen Clean Sound. Und dann dachte ich mir, okay, ich mache mir jetzt auch nicht den Stress, der hat ja gerade total wegbombardiert, also mache ich nur.
Ja, siehst du, genau.
Irgendwas Smoothes, was Langsames und konnte mich dann auch dementsprechend schnell entscheiden, so, weil ich wusste, okay, es macht jetzt absolut gar keinen Sinn für den Song, für die Improvisation, wenn ich versuche jetzt hier die Arpeggios rauszuballern, weil es klanglich eh nicht geht, weil ich habe fette Jazzgitarre und nur irgendwie einen Clean Sound, sondern halt, okay, ich spiele Melodie, aber ich spiele halt dann irgendwie interessante Melodien. So,
ja. Ja, und auch nicht nur das, du hast ja auch einen Kontrast gegeben und das finde ich ist auch wichtig, bei Improvisation. Er hat jetzt total abgeledert und gezeigt, sag ich mal, was er die ganze Zeit geübt hat. Und du versuchst halt dann das Gegenteil so ein bisschen zu machen. Das ist dann auch wieder charmant auf der anderen Seite, weil du halt nicht versuchst, okay, wir versuchen jetzt hier uns zu battlen, was ja eh Schwachsinn ist, meiner Meinung nach. Ja. Im gewissen Alter ist das noch okay, aber irgendwann sollte das auch mal aufhören. Ne? Weil jeder hat ja auch seine eigene Stimme. Das darf man ja auch nicht vergessen. Ne? Ja.
Das ist zum Beispiel auch ein ganz interessanter Punkt bei Eternity's End, meiner Technical Modern Racer X-mäßigen Power Metal Band. Dass der Christian, dass ich da auch immer gucken muss, wie kann ich einen Kontrast zu Christians Soli produzieren, weil der Christian schreibt seine Soli auch immer vor meinen Soli, meistens. Und dann gucke ich da zum Beispiel, okay, Christian hat jetzt diesen Approach gemacht, okay, was kann ich machen? Und ich versuche dann auch ganz bewusst in andere Richtung zu gehen. Gutes Beispiel ist der Song Arcturus Prime zum Beispiel. Da spielt der Christian ein sehr, ich sag mal, typisches Shred-Solo. Sehr cooles Shred-Solo auf alle Fälle, aber halt sehr klassisch aus der Schule. Und ich sollte dann halt spielen, auch über die Akkorde, die sind natürlich da ein ganz Ton tiefer, ich bin jetzt in Standard gestimmt, aber es sind halt A, F, G, A. Ganz klassische Akkordfolge. Und dann dachte ich mir, okay, ich habe zwei Möglichkeiten. Ich kann jetzt auch wieder in dieselbe Shredbox gehen und halt einfach schnelle Licks einhauen. Oder ich hau den bluesigen Touch halt rein. Hab dann gesagt, okay, ich will einen Kontrast haben. Christian hat vorher seine Arpeggios und seine Tapping-Sachen und alles gemacht. Ich hau da halt jetzt mal die Blues-Phrase rein. Und
genau, oder halt generell spielst du halt ein völlig anderes Motiv, um den Song in eine andere Richtung zu leiten.
Ja, habe auch ein ganz, weil Christian hat über dieselben Akkordfolgen, meine ich, glaube ich, auch gespielt und ich habe komplett anderes harmonische Struktur gemacht. Währenddessen Christian über die Akkordfolge, also es ist ja A-Power-Akkord, F-Power-Akkord, G-Power-Akkord, nur A-Moll gespielt hat quasi, habe ich halt über jeden A-Power-Chord A-Dur gespielt und bin dann in Moll gewechselt. Ja. Also ich habe mir die Freiheit rausgenommen, dort auch die Tonalität zu verändern und dadurch halt auch automatisch den Klang und den Sound zu verändern. Und
genau, das halt
so Phrasen reingebracht, die eigentlich eher aus dem Jazz und Blues reinkommen, in einem Kontext von...
Ja, aber das macht's ja interessant.
Ja, genau. Nee, und das ist, wie du sagst, sehr, sehr wichtig, Kontrast zu haben. Aber dafür brauchst du halt offene Ohren und erfahrene Ohren. Und ich glaube, das ist auch etwas, was vielen am Anfang fehlt, ist das Zuhören während dem Spielen. Ich glaube, gerade wenn du unerfahren bist, ich meine, so war es bei mir ja früher auch in Improvisation, bei dir auch, man ist dann ja erstmal gerade im Live-Bereich, ist man sehr auf sich konzentriert, weil man hat Angst davor, es zu verkacken, man will ja auch irgendwie was Cooles machen. Aber es ist so, so wichtig, die Ohren aufzumachen in allen Bereichen der Improvisation, sei es auch in der Begleitung. Das merke ich immer wieder, wenn ich mit Leuten jamme, dass die keine Jam-Erfahrung haben in ihrer Begleitung. Ich hatte das letztens mit einer Person, da habe ich mit der gejammt und ich habe halt dann, währenddessen die Person ein Solo gemacht hat, bin ich halt mal in einen anderen Akkord reingegangen und habe mal ein bisschen was anderes reingebracht. Und dachte mir, okay, die Person, mit der ich das jamme, die nimmt das vielleicht mit auf. So, die checkt es dann auch in ihrem Rhythmus. Was macht die Person, als ich dann mit dem Solo anfange? Ich komme aus demselben Part raus, den ich halt verändert habe, und sie geht wieder in ihren alten Rhythmuspart rein. Und ich dachte, bleib doch, geh doch die Veränderung mit. Hör doch hin, was ich gerade getan habe. Geh mit der Veränderung. Mach die Ohren auf. Oder, auch ein gutes Beispiel, ich habe mal mit einem Pianisten gejammt, der klassischer Pianist ist, aber der sich halt für Jazz angefangen hat zu interessieren und für Improvisation. Und in seinem Solo habe ich halt zum Beispiel in der Begleitung versucht, das Solo mitzuformen, mitzugestalten. Ich bin seine Bewegung mitgegangen, all solche Sachen. Er wiederum hat das absolut gar nicht gemacht. Wenn ich ihn versucht habe, in meinem Solo Spannung aufzubauen, hat er sein eigenes Ding gemacht. Und ich habe ihn auch danach angesprochen, weil wir halt sehr befreundet sind und habe gesagt, ey, Diggi, da musst du ein bisschen dran arbeiten, so, wenn du improvisieren willst. Und dann hat er auch gemeint, ja stimmt, du hast vollkommen recht, weil ich gar nicht auf dich gehört habe, weil ich das nicht gewohnt bin. Ich habe, während ich soliert habe, hat er in seinem Kopf, hatte zugegeben, gedacht, oh, ich könnte noch den Akkord reinhauen. Oder was denn mit dem Akkord oder den Akkord? Anstatt gar nicht mal hinzuhören, was ich da eigentlich tue. Und dass das alles gar nicht gepasst hat, was er sich da gedacht hat. So.
Ja, das ist ja im Grunde genommen sowas wie Kommunikation dann.
Ja.
Das ist so, als wenn er jetzt mit einem völlig anderen Thema kommt oder irgendwas aus dem, keine Ahnung, aus dem FF da raushaut, was hier gar nichts zu tun hat, ne, mit der Sache.
Ja.
Das sind, glaube ich, so Dinge, ja, an denen muss man arbeiten, definitiv.
Voll. Also das finde ich ganz wichtig. Wenn ihr jammt und improvisiert, macht die Ohren auf. Das kommt aber auch viel einfach durch vieles Improvisieren und Jammen. Also wenn man das gerne macht, dann würde ich auch jedem raten, sucht euch eine Band, sucht euch Leute, Musiker, mit denen ihr spielen, improvisieren könnt. Das ersetzt nichts ersetzt das, sage ich mal, kein Backing-Track oder keine App der Welt.
Nee.
Ersetzt die menschliche Kommunikation zwischen Musikern. Und wenn ihr sagt, okay, ihr habt echt Bock, da mal ein bisschen mehr zu machen, sucht euch Menschen, mit denen ihr das machen könnt. Reicht ja schon auch aus, wenn es einfach irgendwie ein anderer Gitarrist ist. Wenn ihr einen Freund habt, der auch Gitarrist ist, trefft euch zu zweit, jammt mal ein bisschen und nimmt's mal auf und guckt
mal danach. Das kann so bereichernd sein.
Ja. Und guckt danach mal so ein bisschen, okay, hey, oh, hier könnt das nächste Mal, das könnten wir vielleicht anders machen. Oder hier das und das und das. Weil die Erfahrung mit dem Ohren auf, das muss man auch erstmal sammeln.
Ja. Und was man zum Beispiel auch sehr gut machen kann, ist, finde ich, bestimmten guten Improvisationen zuhören, die man irgendwo gesehen hat oder gehört hat.
Stimmt.
Und dann wirklich mal, man muss es jetzt nicht immer alles transkribieren, aber dass man sagt, okay, was catcht mich denn da jetzt so? Was macht das so besonders? Und wirklich den Aufbau vielleicht mal tatsächlich nicht mal zu notieren, sondern einfach nur gefühlstechnisch, was passiert da jetzt? Fängt da langsam an, fängt da schneller an? Ist das vielleicht irgendein Arpeggio? Oder ist das eine bestimmte Rhythmik, die da stattfindet? Ne? Das sind halt auch alles so Dinge.
Voll. Hingehen und einfach mal auf so eine abstrakte Art und Weise dazuhören, ohne dass man zu konkret ins Detail geht, sondern einfach, dass man halt generell vielleicht einen Metablick auf so eine Improvisation bekommt und einfach schaut, okay, was passiert, was macht die Band da jetzt gerade? Was macht der Musiker und so weiter? Das ist ein guter Tipp. Gut finde ich auch wieder, was du am Anfang gesagt hast, darauf komme ich gerade, das mit den ganzen Note halten und ein bisschen dem Rhythmus Zeit und Platz geben. Weil eine letzte Sache, die ich hier noch erwähnen möchte, die ganz viele machen, ist, dass man Angst vor den Pausen hat. Man hat als Gitarrist Angst vor dem Nichtspielen, vor dem Nichts. Und ich kenne das selber auch, dass wenn ich improvisiere und ich lasse dann nur einen halben Takt Pause, dann denke ich mir, oh Gott, sehr langweilig. Das will ja keiner hören hier. Die Leute denken ja, also zum einen muss man manchmal aufpassen, natürlich, wenn man einen halben Tag Pause hat, dass dann nicht irgendwie die anderen Musiker direkt denken, man ist mit dem Solo vorbei und springt dann einen Solo rein. So. Da macht man einmal eine Pause und dann kommt der andere direkt schon. Okay, ich bin dran.
Da geht es direkt zur Sache. Ja gut, aber das ist ja auch viel mit, das sind auch so Dinge, die kannst du nur im Proberaum, oder was heißt im Proberaum, bei Jam-Sessions lernen, ist der Blickkontakt.
Blickkontakt, genau. Ja. Das habe ich auch gemerkt mit dem Horst und so bei dir. Wir hatten da zwischen uns auch
genau.
Blickkontakt und gezeigt, du bist jetzt dran, ich bin jetzt dran.
Weil das macht es auch viel interessanter, weil ich sag mal, manchmal spielst du ja und denkst, okay, eigentlich habe ich jetzt nicht mehr viel zu sagen oder es reicht. Ne? Und dann guckst du den anderen an und der weiß Bescheid, der setzt ein. Das muss nicht immer hier, du spielst 8 Takte, du spielst 16. Ja. Manchmal ist dieses Spontane, weil es ist ja eh in uns drin. Wir wissen, wie lange 4 Takte sind, wie lange 16 Takte sind. Aber manchmal denkst du halt, okay, ich möchte jetzt diese Idee mit ihm vielleicht teilen. Ne?
Ja. Oder ich möchte meine Idee jetzt noch ein bisschen ausführen. Ja,
genau,
und
exakt.
Ich würde ganz gerne noch 4 oder 8 Takte oder nochmal einen Durchlauf nochmal ransetzen, weil ich gerade was auf der Spur bin. So.
Und es hat auch natürlich auch sehr viel, gerade wenn es wirklich um reine Improvisation geht, auch Tagesform, ganz klar.
Ja, ja,
und da noch eine Schippe drauf, als wenn du jetzt Songs nachspielst. Weil wenn du mental jetzt, sage ich mal, es kann so oder so sein. Dir kann es manchmal schlecht gehen und du spielst viel besser, in Anführungszeichen, und umgekehrt. Das kann man sehr abhängig. Ja. Also würde ich bei mir behaupten. Manchmal ist es aber auch nur das, was man selber denkt zu hören.
Ja,
diese sogenannte Wahrnehmung in dem Moment.
Ja, genau. Klar, das ist immer so der trickigste Faktor. Und das ist auch das Ding, woher diese Angst herkommt, okay, mal Pausen zu machen, mal eine langsame Melodie zu spielen oder so, weil man ja dann immer denkt, man wird schnell langweilig sein. Ist auch so ein Gitarristenproblem, habe ich das Gefühl.
Ja, das ist typisches Gitarristenproblem.
Aber improvisieren generell, ach, das ist halt einfach super schön und hilft halt einfach total. Ich habe es jetzt auch am Wochenende gemerkt, ich habe am Wochenende ein Cover-Gig gespielt. Das war was Lokales, war was Kleines, war was Lustiges. Mhm. Ein Zuhörer von uns war da, liebe Grüße gehen raus, das hat mich sehr gefreut.
Nice.
Als dann jemand danach ankam und gesagt hat, oh, ich höre mal den Podcast, sehr cool, liebe Grüße. Und da war das zum Beispiel so, dass die Coverstücke, die wir gespielt haben, da gab es vielleicht einen Song, wo ich gemerkt habe, okay, da macht Sinn, das Solo relativ original nachzuspielen. Bei allen anderen Songs fand ich die Soli generell nicht so gut, also es war Amon Amarth und halt so Death Metal Sachen und Metal Sachen. Und ich mir dachte, da könnte man geilere Soli machen. Da habe ich auch gesagt, ich nehme mir da jetzt die Freiheit raus, drüber zu improvisieren. Und das war auch immer das Spaßigste für mich dann, wenn die Improvisation kam.
Klar.
Aber das hilft natürlich auch, weil ich hatte nicht viel Zeit, mich vorzubereiten, wie immer. Warum auch immer die Leute denken, also warum Camille auch nicht einfach ein bisschen früher Bescheid geben kann?
Nein. Ja, hör mal, bist ja selber schuld, wenn du die Dream Theater Sachen nach 24 Stunden oder noch weniger raushaust, erwarten die das natürlich sofort.
Ja, sechs Stunden, persönliche Bestleistung.
Oder sechs,
Mal. Aber genau, jetzt hat ein Freund von mir auch schon mal gesagt, du hast dir dieses Grab selbst geschaufelt.
Ja.
Also mecker nicht rum, mache ich auch nicht. Aber das hilft dann natürlich total, weil ich dann weiß, okay, ich muss mir keinen Stress bezüglich der Soli machen, sondern ich kann halt einfach improvisieren. Und dadurch, dass ich weiß, dass ich einigermaßen improvisieren kann, wie gesagt, hilft mir das ja auch total, dann irgendwie da frei auf der Bühne mein Ding runterzuroppen.
Absolut.
Gut.
Sehr gut.
Hast du was Wichtiges, was wir zum Thema Improvisation
sagen? Gut, da können wir bestimmt noch 27 Folgen drüber machen, aber ich glaube für heute, das ist erstmal, denke ich, genug Input auch.
Genau. Ne, lass uns mal kurz zusammenfassen, einfach nur so die groben Details, die wir jetzt gesagt haben. Wir haben darüber gesprochen, dass es wichtig ist, Kontrolle über das Timing zu haben, und da hast du, Fabian, zum Beispiel geraten, dass man mal ganze Noten spielt, darauf achtet, dass wir wirklich ganze Noten spielen oder halben, dass man die Subdivision durchgeht. Ich will noch dazu hinzufügen, was ich gern gemacht habe, war mal ganz bewusst den Wechsel zwischen Achteltrionen und Achteln zu trainieren zum Beispiel, weil das schmeißt gerne einen raus.
Oh, so.
Gibt es auch natürlich tausend Übungen von, es gibt diese eine ganz berühmte vom Tom Quayle, wo er eine Skala durchgeht. Und jedes Mal, wenn er einen Takt vorbei ist, ganz egal, wo er gerade in der Skala ist, wechselt er die Subdivision. Es gibt die berühmte von Victor Wooten mit dem Schlagzeug, was Pausen hat, ganz lange, und man versucht dann dennoch das Timing weiterzuhalten. Also gibt es online so viele Übungen. Ich glaube, wir haben bestimmt auch schon mal drüber gesprochen. Wir haben über Motivik geredet, dass das wichtig ist, Motive weiterzubauen, auszubauen. Wir haben darüber gesprochen, auch mal zu stoppen, wenn man eine Improvisation übt, um mal anzuschauen, was habe ich jetzt hier gerade gemacht. Die Kommunikation zwischen Mitmusikern, der Aufbau, die Sache mit dem Grafen hatten wir mal besprochen. Ja, und das sind ja schon mal einige Tipps, wie ihr auf alle Fälle eure Improvisation aufs nächste Level bringen könnt. Ja.
Unbedingt aufnehmen, reflektieren, überlegen, was könnte man besser machen, und das dann einfach nochmal probieren.
Genau. Ja. Und weggehen von diesem Gedanken, ja, das ist jetzt der Moment und entweder klappt es oder klappt es nicht.
Um Gottes Willen.
Ja, nee, auf der Bühne, ja. Ja, wie du gesagt hast, tagesformabhängig, das spielt einen Einfluss. Aber das kann man auch bis zu einem gewissen Grad einfach wirklich.
Ich wollte gerade sagen, irgendwann hat man ja so einen gewissen Standard, den kann man halten. Und alles andere ist dann halt Self-Awareness. Ne?
Genau. Also es ist jetzt bei uns beiden, würde ich mal sagen, zum Beispiel nicht mehr so, dass an einem Tag wir die A-Moll-Tonleiter können und am nächsten Tag können wir nicht.
Nein, natürlich nicht.
Das ist so bei uns drin, dass wir immer wissen, wo die A-Moll-Tonleiter ist, dass gewisse technische Sachen, motorische Sachen immer funktionieren. Das sind halt einfach, weil wir die Basics genauso trainiert haben, genauso geübt haben. Ja. Sehr cool, Fabian.
Ja, sehr nice.
Würde ich sagen, lassen wir unsere Zuhörer mit diesen Übungen, dass die, wenn sie gerade beim Autofahren sind oder am Putzen sind und nach Hause
schickt kommen, uns eure Improvisation jetzt.
Ja. Dass sie direkt mal ein bisschen Improvisation üben können. Das macht nämlich sehr viel Spaß. Und ja, ansonsten gibt es irgend noch was ganz Bestimmtes, irgendein Buch, was du empfehlen würdest, irgendein YouTube-Kanal bezüglich Improvisation, was du empfehlen würdest?
Also ich würde einfach ein bisschen...
Das ist auch eine schwierige Frage.
Jetzt ja, schwierig. Es gibt so viele gute Sachen. Was ich zum Beispiel sehr gut fand, ist, um es so ein bisschen aktueller zu halten, von Guthrie Govan, der war auf irgendeinem Gitarcamp und da gibt es so ein Video, das hat so 5-6 verschiedene Kapitel und da erzählt er jede Menge über Improvisation und wie man da rangeht. Cool. Das kennst du bestimmt, der sitzt dann da so und da fliegt auch so ein Vogel immer vorbei und trinkt da seinen Kaffee, den er nicht mag und ist aber ganz geil. Irgend so eine Klinik ist das.
Ja, also generell stimmt, ich glaube, das können wir zusammenfassen. Guthrie Govan hat extrem viele Tipps, was Improvisation angeht.
Scott Henderson auf natürlich. Ne?
Ja, Martin auch.
Jo.
Martin, klar, hört euch die Folge mit Martin an. Also da gibt es in dem Bereich auf YouTube ganz viel sehr, sehr tollen Kram, den man lernen und sammeln kann. Ja, auf alle Fälle. Gut, dann würde ich sagen, war's das. Wir bedanken uns bei euch Zuhörern da draußen fürs Wiedereinschalten. Wir bedanken uns natürlich auch für jeden, der auf Spotify oder iTunes vorbeischaut und uns 5-Sterne-Review gibt, einen lieben, netten Kommentar hinterlasst. Wir wünschen euch ganz, ganz viel Spaß beim Üben und wir hören uns in der nächsten Folge. Auf Wiedersehen.
Bis dann. Tschö.
Ciao, ciao.